Katrin.
Hallo.
Ich habe Schmerzen.
Du siehst doch nicht gut aus.
Was?
Du guckst ganz gequält.
Gerade geduscht.
Ich habe nicht gesagt, dass du stinkst.
Nein. Mir tun die rechte Leiste tut mir weh. Obwohl ich weiß nicht, ob es die Leiste ist. Oder ich habe vielleicht wieder einen Nierenstein.
Oder ist es Blinddarm? Nee, Blinddarm ist links, ne?
Ja. Oder es ist einfach nur verdreht?
Not-OP? Soll ich eine machen?
Guck mal, wenn wir jetzt sowas wie Dr. Lip uns sponsoren, dann könnte man jetzt wunderbare Übergänge schaffen und sagen, vertraue nicht Dr. Google.
Aber vertraue auch nicht Dr. Lip.
Was?
In ihrem ganz großen Datenschutzproblem.
Ach, upsie. Ja gut, aber irgendwie, weiß ich nicht, deshalb wundert dich nicht, dass ich jetzt hier so komisch sitze.
Mhm.
Irgendwie so...
Wo sollen wir uns hinlegen?
Oh, das
Podcast im Liegen.
Podcast im Liegen. Schöner Titel.
Ja.
Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwas verdreht.
Ja.
Oder einfach alt.
Nee.
Doch.
Nein, wir sind nicht alt.
Wir sind erfahren.
Vintage.
Gefunden auf eBay. Katrin, du strahlst, denn du bist ja gerade beim Easter Hack gewesen. Wie war es eigentlich? Wir haben gar nicht darüber gesprochen.
Nee, haben wir nicht.
Nie erzählst du mir irgendwas.
Nee, aber es ist halt so wie Weihnachten und so. Solche Events, die kommen dann immer plötzlich so.
Ja, klar.
Ja. Nee, es war richtig gut. Easter Hack ist ja viel kleiner als der große Kongress. Und es geht halt so um Mitmachen, ne?
Mhm.
Ich habe heute einen ganz lustigen Staubwischroboter gesehen, so ein kleines käferförmiges Ding, was auf dem Boden fuhr und so ein Taschentuch hinter sich herzog.
Und dann den Boden damit gewischt hat.
Ja, genau.
Das ist innovativ, das ist kreativ, das hat Zukunft.
Ja. Und ich habe ganz kleine Enten aus dem 3D-Drucker geschenkt bekommen.
Ach toll, wie süß. Was machst du jetzt damit?
Weiß ich noch nicht.
Schön, dass du die Badewanne.
Ja. Und ich war mit Christiane da. Mit
die wir auch schon hier zu Gast hatten im Podcast.
Genau. Und wir haben wieder was gemacht, weil wir hatten uns ja letztes Mal so ein bisschen drüber beschwert, so ja und nicht mal Ursula Walk ist auf Wikipedia und überhaupt, wir Frauen haben nicht genug Sichtbarkeit und diese Wut haben wir jetzt in Aktionismus umgesetzt. Haben angefangen, Wikipedia-Seiten anzulegen.
Mhm.
Und darüber haben wir einen Workshop gemacht, der lief anders, als wir gedacht haben.
Weil
erstmal die Idee war, dass wir dann gemeinsam neue Biografien erstellen. Das uferte dann aber in so einer Diskussion aus und es gibt einfach so unter uns Nicht-Cis-Männern noch so viel Redebedarf über dieses Thema, über weibliche Sichtbarkeit, über wie können wir uns unseren Raum nehmen, auch trotz unserer Erziehung, weißt du, diese Dinge durchbrechen, wie kann man das machen, wie kann man sich da auch organisieren, welche Strategien macht man? Und dann sind wir halt da so ein bisschen abgewichen vom Plan, aber es war eine richtig coole Runde.
Das freut mich sehr.
Ja. Also da ist Gesprächsbedarf.
Wunderbar.
Mal schauen, was wir daraus machen.
Apropos Gesprächsbedarf, ich habe Gesprächsbedarf.
Ja.
Katrin, denn bevor wir in gewohnter Manier jetzt hier in dieser Folge wieder mal ganz tief in so ein Thema reinbohren und so richtig reinfräsen, muss ich erstmal echt was loswerden. Also das liegt mir quer. Vielleicht ist das der Schmerz.
Vielleicht
liegt mir genau diese Sache quer. Und zwar so sehr, es muss aus meinem System raus. Ich glaube, sonst verätze ich mich an meiner eigenen Kotze.
Ja, schieß los.
Oder der Schmerz verendet mich. Oder beendet mich. Naja, gut, also du hast es ja auch eben schon angerissen. Wer uns kennt, vor allem Menschen aus unserem wirklich engeren privaten Umfeld, die wissen ja, dass dieses ganze Thema Women in Tech oder Women in Fortschritt ein echtes Herzensthema von uns ist. So ein Herzensthema, dass wir da auch durchaus aktionistisch werden.
Mhm.
Und dieses Thema ist, ja, ich weiß nicht, ist uns wichtig, ist fast schon so viel zu milde ausgedrückt. Das ist ja auch, ist ja eine tragende Säule dieses Podcasts. Ein Grund, warum es dieses Format gibt, denn wir machen das Ganze hier ja auch, weil wir wollen, dass es eben mehr Frauen in technologischen Schlüsselrollen gibt, also auch Tech-Podcasterinnen. Nicht als Beiwerk, nicht als Marionette und vor allem nicht als Witzfigur. Und damit sind wir ja nicht allein. Viele andere setzen sich wirklich unermüdlich dafür ein, dass die weibliche Handschrift in IT, Technologie und Forschung weiblicher wird. Als Entscheiderinnen, Entwicklerinnen, Vordenkerinnen, Speakerinnen, what auch immer. Also es gibt ja auch viele Leute, die haben ihr ganzes Wirken darauf ausgerichtet, ihr ganzes Lebenswerk. Und ja, ich dachte, wir sind zwar langsam, aber dennoch auf einem halbwegs guten Weg, bis dieser unsägliche Blue Origin Flug kam.
Ach, das ist
mit unter anderem Katy Perry, Lauren Sanchez und Gayle King an Bord. Was für eine peinliche PR-Show, was für ein Zirkus der Eitelkeiten, vor allem was für ein Rückschritt. Sorry, aber ein Milliardär schickt seine Verlobte ins All zusammen mit ein paar prominenten Freundinnen und das soll jetzt eine Errungenschaft für Frauen in der Raumfahrt sein? Really?
Nee.
Also ganz ehrlich, das ist kein Fortschritt. Das ist ein PR-Stunt in Glitzerverpackung mit ganz viel Schlauchbootlippen und Botox-Alarm. Man könnte sagen, ein teures Selfie aus dem All ist dabei entstanden. Ich nenne es einen Cocktailflug in Schwerelosigkeit, gesponsert von einem wohlhabenden Mann, einem der reichsten Männer der Welt, der das Ticket bezahlt. Nicht errungen durch Frauen, die sich mit Kompetenz, Forschung oder technologischem Pioniergeist diesen Platz hätten erarbeiten können. Ja, es war auch eine echte Wissenschaftlerin mit an Bord. Das ist gut, das ist wichtig. Aber warum wird mir denn immer nur eine völlig verstrahlte Katy Perry in sämtliche Timelines und Primetimes gespült? Also am Ende läuft es auf das Narrativ hinaus, Frauen im All, weil ein Dude es ihnen gegönnt hat.
Ja, in einem überdimensionalen Penis-ähnlichen Flugkörper, ne?
Ich fand, das hatte was von einem, ich sag's mal nicht. um es abzurunden, nein, der Flug der Blue Origin mit 5 VertreterInnen, mit 6 VertreterInnen aus Medien, Entertainment und ein klitzekleines bisschen Wissenschaft ist kein feministischer Meilenstein, sondern eine Persiflage auf Gleichberechtigung. Und wer das Gegenteil behauptet, auch fein, ist okay. Aber dann bitte nicht wundern, wenn irgendwann niemand mehr den Unterschied zwischen Empowerment und Event erkennt.
Das stimmt. Das einzig Gute, was ich an dieser ganzen Sache sehe, ich sehe das nämlich ähnlich
schmerzhaft. Du willst auch so ein tolles Overall haben, ne?
Ich will auch so ein tolles Overall haben. Aber das einzig Gute, was ich daran sehe, ist, dass das ganze Thema Feminismus jetzt nochmal aufs Tapet gebracht wird.
Ja, aber das Framing.
Ja, natürlich, das ist schlimm, aber ich finde es auch gut, dass sich in der Presse darüber aufgeregt wird und dass nicht alle sagen, juhu, was für ein Fortschritt für die Frauen.
Ein neues Beispiel aus der Reihe, bei Katrin ist das Glas immer halb voll.
Ja.
Okay. Wir machen gleich einen Armdrücken, okay?
Genau.
Übrigens, was ich auch so wirklich peinlich finde, ist, wenn du, das ist ganze ist dokumentiert, ne? Es gibt Ton- und Bildaufnahmen und die Betonung liegt jetzt hier immer auf Tonaufnahmen. Du hörst nur Gekreische. Als würden Frauen in einer Rakete nur rumkreischen. Haben sie in dem Fall.
Ja, also ich musste da die ganze Zeit auch so ein bisschen an dieses Shopping Queen Mobil denken. So ein paar Frauen werden irgendwo durch die Gegend gefahren.
Bin mir das Maus.
Ja, genau.
Und dürfen Geld ausgeben.
Ja.
Dass ein Mann ihnen bereitstellt.
Ja. Und das war auch ein super kurzes
11 Minuten.
Ja.
Come on.
Ja, aber so, nicht, dass wir uns jetzt hier weiter in Rage reden. Und lass uns mal jetzt wieder von diesem Glitzer in der Stratosphäre wieder zurück hier auf die Erde oder besser gesagt rein in die digitale Realität.
Mhm.
Denn was wir da oben gesehen haben, diese Inszenierung, diese Oberflächengleichberechtigung, das spiegelt sich genauso im digitalen Raum wieder. Und auch hier wird gern geglänzt, geglättet und gefeiert. Aber wenn man genauer hinschaut, erkennt man, dass gerade Menschen oder Gruppen ohne Lobby wenig bis gar keinen Feenstaub abbekommen. Und ganz im Gegenteil, sie sind die Ersten, die man über die Klippe springen lässt, wenn es eng wird.
Mhm.
Wer im Rampenlicht steht und Opfer von Leaks, Deepfakes oder sogar Cybermobbing geworden ist, bekommt Mitgefühl, Empörung und Schutzmechanismen. Aber wenn du kein Promi bist, sondern einfach nur eine Lehrerin, ein Teenager oder eine alleinerziehende Mutter, dann heißt es, hättest du mal besser aufgepasst.
Mhm.
Promis sind Opfer, Normalos sind selbst schuld. Und das ist die bittere Wahrheit in vielen Kommentarspalten, Gerichtsurteilen und Medienberichten. Und genau darin liegt diese unerträgliche Ungerechtigkeit. Der Schutz der Privatsphäre, die digitale Würde, wird zum Klassenprivileg. Bist du schon überzeugt? Oder?
Das digitale Würde. Schönes Wort.
Ja.
Ich bin jetzt noch bei dir.
Okay, ja. Okay. Ich würde nämlich mal gern ein Spiel spielen.
Ich liebe Spiele.
Ja. Ich nenne dir einen Skandal im Netz, Isa, und du sagst mir, welche Konsequenzen das für die betroffene Person hatte. Okay?
Das klingt nach Spaß. Okay, schieß los.
Also 2014 wurden Nacktfotos von Jennifer Lawrence durch ein iCloud-Hack veröffentlicht.
Ich erinnere mich.
Der Vorfall löste weltweite Empörung aus. Jennifer Lawrence bezeichnet ihn sogar als Sexverbrechen.
J-Lo.
Ja. Was war das? Also, welche Auswirkungen hatte das?
Na gut, es war, die Menschen hatten ganz viel Mitleid mit ihr. Und ja, der Kelch ging an den bösen Hacker.
Genau.
Definitiv.
Genau. Ja. Der wurde verurteilt zu einer Haftstrafe.
Oder das Kollektiv, ich weiß ja nicht, ja, wer dahinter steckte. Das habe ich nicht mehr auf dem Zettel.
Nee. Aber also Fakt ist halt, die Täter wurden verurteilt und Jennifer Lawrence gehört zu den bestbezahlten SchauspielerInnen Hollywoods.
Das ist korrekt.
Kein Image-Schaden soweit.
Nein. Sie wird weiterhin gebucht.
Dann haben wir Brianna Coppedge, eine Lehrerin aus Missouri. Mhm. Und die war in ihrer Freizeit auf OnlyFans unterwegs. Und das hat ihr Arbeitgeber mitbekommen.
Was auch immer er auf OnlyFans zu suchen hatte. Aber gut.
Ja. Was war die Konsequenz daraus?
Tja, ich gehe mal davon aus, nicht wie bei J-Law.
Nee, sie ist nicht bestbezahlte Schauspielerin.
Nee, sie nicht. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie ihren Job verloren hat.
Ja.
Aus der Community oder wegziehen musste. Und man die Straßenseite wechselt, wenn man sie sieht.
Ja, genau.
Vor allem, wenn man Kinder hat.
Ja, obwohl sie das ja in ihrer Freizeit gemacht hat, ne?
Naja, und ich meine, Lehrergehälter sind ja halt auch nicht üppig.
Und ich glaube, gerade in den USA kriegen LehrerInnen in den Ferien auch kein Geld.
Ja, ich dachte Mindestlohn.
Ich weiß es gar nicht.
Ist das Spiel schon vorbei oder
spielen wir noch weiter? Nee, wir haben noch
gerade warm geworden.
Genau. Ja, aber da siehst du schon, ne, den Unterschied. Jennifer Lawrence ist ein Opfer eines Verbrechens, bekommt Solidarität. Coppedge trifft sogar eine selbstbestimmte Entscheidung.
Mhm. Ist aber trotzdem dadurch selbst schuld.
Genau,
selbst schuld.
Selbstschuld.
Nächste Runde.
2019 tauchte der österreichische Politiker Johann Gudenus, damals FPÖ-Club-Obmann, im berüchtigten Ibiza-Video auf, in dem er mit einer vermeintlichen Oligarchin über Staatsaufträge, Medienmanipulation und illegale Parteispenden fabulierte.
Mhm.
Was war seine Konsequenz?
Ich würde jetzt sagen, klar, alle Posten verloren, an den digitalen Pranger gehängt. Ach so, du hast nicht gefragt, was er verdient hätte.
Ach so, ja.
Na gut. Ja, lass mich raten, er ist auf jeden Fall irgendwie auf beide Füße wieder gelandet.
Ja, genau. Also kurz danach, also er bekam sogar eine PR-Beratung, trat dann öffentlich auf und erlangte später sogar noch eine neue berufliche Perspektive.
Hm.
Ja. Und jetzt haben wir das Gegenteil dazu. 2023, eine junge Sozialarbeiterin engagiert sich öffentlich für queere Aufklärung und postet auf Instagram ein Bild mit einer Regenbogenflagge.
Mhm.
Das war privat, aber eben sichtbar.
Darf ich kurz einen Einwand leisten?
Ja.
Also für mich wäre sie noch nicht mal glaubwürdig als Sozialarbeiterin, wenn da nicht irgendwas mit Regenbogen, also eine entsprechende Meinung,
ja,
Aussehen, Framing da wäre.
Ich finde auch
für mich fast schon so ein Adelsprädikat.
Ja.
Wo kam die Dame her, wenn ich fragen darf?
Berlin.
Ach, Berlin?
Ja.
Wir reden gar nicht mehr von den USA.
Nee.
Ja, ja, okay. Also für mich wäre das eher so ein Qualitätsprädikat.
Ja, finde ich auch. Ich finde auch nicht, dass es so sich so anhört, als wenn jetzt irgendwie das dicke Ende kommt. Kommt aber trotzdem.
Mhm.
Sie wurde entlassen mit der Begründung, es sei nicht vereinbar mit dem Wertebild der Einrichtung. Und es gab keine öffentliche Empörung, keine Talkshows, keine PR-Beratung, kein Comeback. Und wenn du dir das überlegst, ne? Gudenus gefährdet demokratische Grundwerte und bekommt eine zweite Chance.
Mhm.
Eine Sozialarbeiterin zeigt Haltung, wie wahrscheinlich so ziemlich jede in ihrem Kollegium, und verliert ihre Existenzgrundlage.
Ja. Daran erkennen wir, es geht längst nicht mehr um die Tat selbst, sondern darum, wer sie sich leisten darf.
Mhm.
Ja, warum ist das so? Warum hat nicht jeder im digitalen Raum Anspruch auf Integrität, Schutz und Gehör? Naja, weil digitale Ungerechtigkeit kein Zufall ist, sondern das Ergebnis von unausgesprochenen Normen, ungleichen Chancen und stillschweigender Gewöhnung. Und dabei fängt es oft viel früher an, als wir denken. Um es dir zu beweisen, Katrin, nehme ich dich mal mit ganz an den Anfang.
Mhm.
Ist jetzt nicht so ein unterhaltsames Spiel, aber es ist so ein kleines Gedankenspiel, was ich mit dir machen möchte. Stell dir vor, ein Kind vielleicht 6 oder 7 Jahre alt, bekommt zum ersten Mal Zugang zum Internet. Oh, jetzt ich sehe schon den Aufschrei. Was? 6 oder 7 Jahre? Ja, ist so. Was sagen wir dem Kind? Was hast du deinen Kindern gesagt? Internet gab es ja schon, als sie geboren.
Ja, also.
Als du sie geboren hast.
Ich habe erstmal gesagt, wasch dir die Hände, bevor du das Gerät anfasst.
Und ja, danach als zweites?
Ja, dann sowas wie, denk dran, das Internet vergisst nie, halt diese Sätze, ne? Zeig dich nicht zu sehr, geh nicht mit deinem echten Namen rein oder eben auch Klassiker, du musst aufpassen, was du postest.
Ja, genau. Was wir aber nicht sagen ist, du hast ein Recht auf Schutz. Du darfst sichtbar sein, ohne Angst. Du bist ein Teil dieser digitalen Welt und sie soll für dich genauso sicher und gerecht sein, wie für alle anderen auch. Das Netz vergisst nie, oder was du halt eben schon gesagt hast, das sind Glaubenssätze. Ja, wir kennen sie, aber am Ende des Tages sind sie viel zu kurz gegriffen.
Ja, boah, ey, ich schäme mich jetzt direkt, dass ich diesen Satz mehrfach und auch zu anderen Menschen als meinen Kindern bereits gesagt habe. Ne? Mhm. Es ist wirklich dieses digitale Pendant zu, zieh dich halt nicht so freizügig an. Total internalisiert und dabei meinen wir es ja eigentlich nur gut.
Ja, ja. Ja klar, aber gut gemeint ist,
ja.
Du weißt schon. Fakt ist, ja, wir wollen unsere Kinder schützen mit solchen Sätzen. Aber wir sagen ihnen damit auch, wenn dir im Netz was passiert, war es vielleicht deine eigene Schuld, weil du das gepostet hast, weil du dies gepostet hast oder einfach was Falsches irgendwo gesagt hast.
Ja, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne, gerade bei Mädchen ist der Ton ja noch mal ein bisschen schärfer. Da wird nicht nur ermahnt, da wird sogar meist sogar kontrolliert. Und wehe, wenn ein Bikini-Foto da plötzlich auf Insta zu sehen ist oder irgendein sexy Bild, dann ist die Alarmstufe aber knallrot.
Ja, und dabei leben wir doch angeblich in einer Zeit, wo Selbstbestimmung über den eigenen Körper so wichtig ist wie nie. Ja, und jetzt sowas.
Ja, und dann passiert das sogar. Eine Frau betreibt einen OnlyFans-Account. Ihr Content, ihr Körper, ihr Business. Und plötzlich tauchen ihre Bilder irgendwo im Netz auf dubiosen Leak-Seiten, ohne Kontext, ohne Kontrolle.
Ja, und statt zu sagen, krass, was für ein krimineller Übergriff, heißt es, naja, ist halt Berufsrisiko,
ja,
muss sie mitleben.
Aber nochmal, sie wird bestohlen. Aber sie ist das Problem. Das ist kein Einzelfall, das ist ein Muster. Ein Muster, das uns zeigt, dass Gerechtigkeit im digitalen Raum oft weniger mit Recht zu tun hat und mehr mit Status, mit Zugehörigkeit, mit Schutzräumen, die nicht für alle offen stehen, sondern nur einigen wenigen.
Ja, und dies ist kein Gefühl, Katrin. Das ist keine Tendenz, das ist keine Vermutung. Es ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Der aktuelle D21-Index, das ist Deutschlands, man könnte sagen, wichtigstes Lagebild zur Digitalisierung der Gesellschaft, zeigt es auch ganz klar auf. Ressourcen und der Zugang zu digitalen Technologien sind ungleich verteilt, was sich natürlich auf die Teilhabe an der digitalen Gesellschaft auswirkt. Insbesondere profitieren Menschen mit höherem Bildungsstand wesentlich mehr von digitalen Diensten im Vergleich zu weniger gebildeten Personengruppen. Dies führt natürlich zu einer Kluft in der Nutzung von digitalen Möglichkeiten, die am Ende eine Machtungleichheit in der digitalen Welt widerspiegelt. Die Zahlen sprechen für sich. 64% der Menschen mit hohem Bildungsstand verfügen über digitale Basiskompetenzen. Bei Personen mit niedrigem Bildungsstand sind es gerade mal 29%. Und auch die Sichtbarkeit von Informationen spielt eine entscheidende Rolle. Der Index zeigt auf, dass Desinformation und polarisierende Inhalte in sozialen Medien zunehmen und dass diejenigen, die weniger medienkompetent sind, anfälliger für Falschinformationen und Manipulationen sind. Dies verstärkt das Gefühl der Unsicherheit und der Überforderung in Bezug auf digitale Inhalte, was zu einer Verringerung der digitalen Teilhabe führen kann. Man stelle sich vor, nur 43% der Gesamtbevölkerung fühlen sich in der Lage, Desinformation zu erkennen. Und dann sind dann noch die strukturellen Bedingungen innerhalb der Gesellschaft, wie Bildung und Zugang zu digitalen Ressourcen. Die D21-Studie verweist ja nicht umsonst auf die Notwendigkeit einer umfassenden Digitalisierung staatlicher Dienstleistungen, um am Ende des Tages eine gerechtere Teilhabe zu ermöglichen. Diese strukturellen Missstände führen zu einer Verfestigung der Ungleichheiten und zu einer digitalen Spaltung in der Gesellschaft, wie wir sie gefühlt jeden Tag ja beobachten können. Gerade mal die Hälfte der Gesamtbevölkerung verfügt über digitale Basiskompetenzen. Hatten wir eben auch schon das Thema. Aber schauen wir mal in die Altersgruppen. 70 plus zum Beispiel hinkt wirklich drastisch hinterher. Bei den über 79-Jährigen liegt er nur noch bei 12%.
Ja, Wahnsinn.
Also man muss nur mal in diese Ränder gucken.
Mhm.
Und die Ränder sind nicht klein.
Nee, die sind
es
groß.
Gibt ja schon mehrere über 79-Jährige, ja, die ja auch Teil unserer Gesellschaft sind, ja, und einen berechtigten Anspruch daran haben.
Ja, und das sind ja eben nicht nur ein Rand der Altersgruppe, sondern du hattest ja vorhin auch über die ja, Bildung gesprochen, richtig, und so. Also erschreckend, mhm, erschreckend. Ja, Macht, Sichtbarkeit und struktureller Rückhalt sind also Zutaten, die am Ende darüber entscheiden, ob jemand im digitalen Raum gehört oder eben übergangen wird. Ob Kritik als berechtigter Beitrag wahrgenommen wird oder als Störung. Mhm. Ob ein Fehltritt verziehen wird oder die Existenz kostet. Ob man Teil des Diskurses ist oder nur Objekt der Betrachtung.
Ich dachte schon, du sagst Begierde.
Ja. Okay. Wir können das so wie eine Schablone, mhm, auf reale Fälle legen. Zum Beispiel den der Creatorin Bonnie Lang. Die Bonnie Lang, deren OnlyFans-Inhalte geleakt und im Netz ohne ihre Zustimmung verbreitet worden sind. Sie hat sich bewusst dafür entschieden, ihren Körper auf eigene Weise zu zeigen. Selbstbestimmt, aber hinter einer Bezahlschranke, mhm, auf einer Plattform, eben um die Kontrolle über ihren Content und dessen Verwendung zu behalten. Und trotzdem, ihre Inhalte wurden gestohlen, weiterverbreitet und kontextlos veröffentlicht. Macht hat sie keine. Die Entscheidung über ihre Bilder lag plötzlich bei Fremden. Sichtbarkeit? Ja, aber in der denkbar ungünstigsten Form. Sichtbar als Objekt, nicht als Stimme. Und struktureller Rückhalt? Absolute Fehlanzeige. Die Plattform reagiert zögerlich, rechtlicher Schutz verpufft über die Ländergrenzen hinweg und die gesellschaftliche Reaktion ist angelehnt an die Selbstschuldrhetorik.
Oder nehmen wir den Fall von Francesca Mani, einem 14-jährigen Mädchen aus New Jersey. Fotos von ihr und einigen anderen Mädchen wurden natürlich ohne deren Zustimmung auf sogenannten Nudify-Websites in täuschend echte Nacktbilder umgewandelt und anschließend auf Snapchat geteilt. Dadurch verbreiten sie sich natürlich super schnell, vor allem unter den MitschülerInnen, und stürzten die Mädchen am Ende in eine ganz schön schwere emotionale Krise. Dass sie von der Schulleitung im Unterricht per Lautsprecher ausgerufen wurden, machte das Ganze auch nicht besser. Denn somit wurde der Fokus ganz gezielt auf sie gerichtet, was natürlich richtig gut ist, wenn man gerade Opfer einer massiven Verletzung der eigenen Privatsphäre geworden ist. Was uns direkt zu den Tätern führt, das waren natürlich ein paar pubertierende Jungs, die sich einen besonders lustigen Spaß machen wollten. Und während sie mit minimalen Konsequenzen davon kamen, ein Tag Suspendierung, das war's, müssen die betroffenen Mädchen mit dem Gefühl weiterleben, dass ihre Körper entblößt und durch den digitalen Raum gejagt wurden. Macht? Eher Unmacht. Sichtbarkeit? Ja, aber nicht im Sinne von Relevanz oder Gehör, sondern als unfreiwillige Projektionsfläche, als entblößtes Ziel in einem Spiel, dessen Regeln andere gemacht haben. Struktureller Rückhalt? Kaum bis gar nicht vorhanden. Eine Schule, die lieber auf Diskretion bei den Tätern achtet, als auf die Würde bei den Opfern? Das spricht Bände, wa?
Ja, und an solchen Beispielen lässt sich ganz klar erkennen, dass digitale Gerechtigkeit eine unfassbar fragile Angelegenheit ist und oft noch als unglücklicher Einzelfall abgetan wird. Mhm. Dabei ist es längst eine Systemfrage, denn hinter jedem Leak, hinter jeder Plattform, hinter jedem Deepfake steckt nicht nur Technologie, sondern ein Geschäftsmodell. Und je tiefer man blickt, desto klarer wird, es geht nicht nur um Daten, Bilder oder Einzelfälle, es geht um Wertschöpfung. Mhm. Darum, wie Sichtbarkeit, Verletzlichkeit und Kontrolle in digitalen Räumen ökonomisch verwertet werden kann. Mhm. Und was aussieht wie ein technisches Problem, ist in Wahrheit ein ökonomisch durchdekliniertes System, das auf drei Ebenen funktioniert. Die erste Ebene ist die Oberfläche, die Plattform OnlyFans, mhm, zum Beispiel. Und sie steht für ein Versprechen von Kontrolle, direkter Monetarisierung und selbstbestimmter Sichtbarkeit. Doch dieses Versprechen hat Grenzen. Die technische Infrastruktur schützt nicht vor Missbrauch und Plattformen behalten sich häufig Rechte an Inhalten vor. Die Creatorinnen sind Teil des Systems, aber eben nicht unbedingt seine Souveräne. Die zweite Ebene ist die inoffizielle Schattenökonomie, also diese Leak-Plattform. Mhm. Hier beginnt das Verwildern des Systems. Die Inhalte werden aus dem geschlossenen Raum herausgeschleust und in anderem Kontext gestellt.
Nudify-Websites. Genau. Ich habe übrigens dieses Wort erst gelernt in der Recherche.
Ja, es ist Wahnsinn, ne? Mhm. Und oft ist es da ganz anonym und fast ja automatisiert und ja immer irgendwie entmenschlichend. Und was hier zählt, ist nicht die Zustimmung, sondern die Klickrate. Mhm. Und dann haben wir noch die dritte Schicht, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist der nachgelagerte.
Heute gibt's Zwiebeln bei Katrin.
Genau. Eine Schicht nach der anderen hier. Das ist dann der nachgelagerte Dienstleister, also sogenannte Takedown-Services. Mhm. Die positionieren sich als, ich mache mal hier ein Tüdelchen, Lösungsanbieter und versprechen, bei der Entfernung kompromittierender Inhalte mitzuhelfen gegen Bezahlung. Ein Geschäftsmodell, das erst durch die Existenz der oberen beiden Schichten ermöglicht wird und aus der Not der Betroffenen Kapital schlägt.
Tja, und nun?
Ja, super Frage.
Und wahrscheinlich auch die wichtigste. Also wenn ich das mal so sacken lasse, ich denke, eine Bewusstwerdung des Problems ist auf jeden Fall erstmal ein guter Anfang. Mhm. So, dafür, ne, vielleicht mit dem Podcast heute einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Ich glaube, es geht darum zu verstehen, dass es eben nicht nur um Einzelfälle geht, sondern um, wir haben es ja schon auch mehrfach gesagt, um ein Muster. Das sind keine Ausrutscher, sondern ganz gezielte Mechanismen. Und ich glaube, wir müssen anfangen zu verstehen, dass digitale Räume nicht von allein gerechter werden, sondern nur, wenn wir anfangen, sie bewusst und kritisch mitzugestalten. Das bedeutet, die richtigen Fragen stellen, Verantwortung einfordern, vor allem bei Plattformen, bei Gesetzgebern, aber auch bei uns selbst. Stichwort, wie reden wir mit unseren Kindern? Mhm. Und vor allem denen zuhören, die sonst nur sichtbar gemacht, aber nicht gehört werden.
Ja.
Ja?
Ja.
Weil am Ende geht es ja eben nicht nur um Technologie, es geht um Haltung. Großes Thema dieser Tage. Und vielleicht ist auch genau das der erste Schritt zur digitalen Gerechtigkeit. Nicht wegsehen, sondern hinsehen. Nein, man soll sich jetzt nicht überall einen OnlyFans-Account machen, das ist damit nicht gemeint, aber eben vor allem auf solche Fälle oder Missstände.
Ja.
Genauer hinschauen, genau.
Nicht wegsehen, sondern hin, finde ich stark. Also das wäre ein richtig schönes Schlusswort.
Ja, das war schön mit dir, Katrin.
Aber, okay. Ich habe da noch ein. Mir ist bei der Recherche nämlich so ein kurioses Thema in die Hände gefallen, beziehungsweise in die Browser-Tabs gefallen. Das muss ich gerade noch loswerden.
Schieß los.
Weißt du, wer auf OnlyFans noch einen Account betreibt?
Ich weiß, dass es da diese Mathematikerin gibt, die doch irgendwie tief ausgeschnitten irgendwelche Matheformeln erklärt.
Ja. Nee, die meine ich nicht.
Du nicht, ne?
Nee. Es ist ein Sammelaccount von mehreren,
okay,
die sich zusammengeschlossen haben. Die Wiener Museen. Und das ist kein Witz. Weißt du warum? Weil bisher haben
sie... Ich muss mal kurz den Mund zuklappen. What?
Sie haben bislang immer auf Instagram und anderen Social-Media-Plattformen freizügige Bilder gepostet. Die wurden dann aber immer wahllos gelöscht und gelegentlich wurden sogar Accounts gesperrt.
Mhm.
Dabei ist es ja Kunst. Also dachten sie sich, gut, dann zeigen wir unsere nackten Klassiker eben dort, wo es erlaubt ist. Und für 3 Euro pro Monat konnte sich so jeder Zugang zu den Werken buchen und bekam dazu sogar eine Eintrittskarte für den nächsten Besuch in echt. Der Account Vienna Strips wurde inzwischen allerdings wieder stillgelegt. Der Hauptgrund war, dass sie eigentlich ja nur mit dieser Aktion auf die Willkür hinweisen wollten. Und das haben sie damit geschafft. Nur gelöst ist das Problem nicht.
Hm.
Vielleicht ist das ja ein Problem, was unsere neue Digitalministerin lösen kann. Die werden wir auch genau beobachten.
Die werden wir genau beobachten.
Ja.
Wir werden sie als erste interviewen. Nee, nicht.
wahrscheinlich nicht. Aber eine Anfrage können wir schon mal starten.
Sich auf Rembrandt einen runtergeholt.
Ja.
Muss ich das jetzt rausschneiden?
Nein.
Interessanter Ansatz.
Ich weiß gar nicht, ob Rembrandt... Ich glaube, der hat sehr angezogene Bilder gemacht.
Ich war mal in einem Rembrandt-Museum, weil ich in das Van Gogh-Museum nicht reingekommen bin. Da muss man ja Tage vorher sich eine Karte holen. Meine Schmerzen sind weg.
Sehr gut.
Wenigstens eine Sache. Wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut und tschüss.
Bis dann.